Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, dem 3. Juli. Heute geht's bei uns um Folgendes. Das legendäre Mokka in Thun blickt auf eine bewegte Geschichte zurück.
Es ist eine Institution, die Kultur in der Stadt Thun massivst bereichert.
Jetzt kommt das Kulturlokal unter Druck. Die städtische SVP fordert ein Ende der Subventionen. Und die Situation im weltweit größten Camp für Geflüchtete verschärft sich zusehends.
Die Camps waren noch nie ein sicherer Ort für Kinder, aber mit dem Rückgang der finanziellen Unterstützung wird die Situation noch schlimmer.
Wir sprechen mit einem Vertreter von Terre des Hommes über die Situation im Rohingya-Camp Cox Bazar. Am Mikrofon durch die Sendung geleitet Wilma Rall.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Nach tagelangen heftigen Unruhen hat sich die Situation in Frankreich etwas beruhigt. 45.000 PolizistInnen waren auch in der vergangenen Nacht landesweit im Einsatz. Es gab rund 50 Festnahmen, deutlich weniger als in den Nächten zuvor. Auslöser der Krawalle war der Tod eines 17-jährigen Jungen aus dem Maghreb. Ein Polizist hatte ihn erschossen, als dieser mit dem Auto die Flucht ergriff. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eingeleitet wegen Verdacht auf Totschlag. Der Beamte sitzt in Untersuchungshaft. Derweil machte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die sozialen Medien und den Konsum von Videospielen für die Krawalle verantwortlich und appellierte an die Eltern, ihre Verantwortung wahrzunehmen. In Deutschland setzt die rechtsextreme AfD ihren Erfolgskurs fort. Zum ersten Mal stellt sie nun auch einen vollamtlichen Bürgermeister in der Stadt Rauen-Jesnitz im Bundesland Sachsen-Anhalt. Der AfD-Landtagsabgeordnete Hannes Loth setzte sich bei der gestrigen Stichwahl knapp durch. Vor einer Woche wurde in Sonneberg in Thüringen bereits der bundesweit erste AfD-Landrat gewählt. Drei deutsche Seenotrettungsorganisationen verklagen die italienische Regierung. SOS Humanity, CI und Mission Lifeline haben Klage eingereicht vor einem Zivilgericht in Rom. Sie wehren sich gegen die seit Anfangsjahr übliche italienische Praxis, Rettungsschiffen weit entfernte Häfen zuzuweisen. Besonders drastisch zeigt sich das aktuell am Beispiel des Schiffes Humanity One. Ihm wurde ein Hafen zugewiesen, der 5 Tage oder 1600 Kilometer entfernt liegt. Das entspricht in etwa der Strecke von Lugano nach Palermo auf Sizilien. Gemäß den Rettungsorganisationen verstößt Italien damit gegen das internationale Seerecht. Damit in die Schweiz. Pünktlich zum Wahljahr lanciert die SVP nun offiziell ihre sogenannte Nachhaltigkeitsinitiative «Keine 10 Millionen Schweiz». Gemäss SVP werde die Schweiz bald die 10-Millionen-Hürde überwinden, infolge, Zitat, «unkontrollierter Einwanderung». Die Initiative verlangt vom Bundesrat drastische Schritte, sobald dies eintreffen sollte. So müsste die Schweiz internationale Abkommen kündigen, die zum Bevölkerungswachstum beitragen. Konkret wären das das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU und der UNO-Migrationspakt. Die Teuerung in der Schweiz ist erneut deutlich gesunken. Gemäß Bundesamt für Statistik lag sie im Juni bei 1,7%, nachdem sie Anfangsjahr einen Höchststand von 3,4% erreicht hatte. Die Berner Stadtregierung will die Grosse Schanze neu gestalten. Eine neue Beleuchtung soll das Sicherheitsempfinden erhöhen und den ökologischen und technischen Anforderungen entsprechen. Zudem will sie Teile der Anlage sanieren, hindernisfrei gestalten und ans Stadtklima anpassen. Dafür beantragt die Stadt beim Parlament einen Kredit von rund 6,5 Millionen Franken. Damit zum Wetter. Morgen Dienstag bleibt es ganztags sonnig bei 26 Grad. Am Mittwoch hat es wieder etwas mehr Wolken bei 23 Grad.
Rabe Info.
In den 90er Jahren war Thun einer der Party-Hotspots der Schweiz. Dutzende Bars und Clubs im selben Areal zogen Leute von weit her an. Im Jahr 2000 setzte die Stadt dem bunten Treiben ein Ende. Seither belebt nur noch ein einziges Lokal mit überregionaler Ausstrahlung das Thuner Nachtleben, das Café Mokka. Seit bald 40 Jahren bietet das Mokka ein vielfältiges Programm, von obskuren Acts, die nur wenige Leute interessieren, zu Konzerten, die innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind. Das reich dekorierte Haus ist weit über Thun hinaus legendär. Nun kommt das Mokka unter Druck. Die SVP-Fraktion im Thuner Stadtrat verlangt, dass die Stadt zuerst die Subventionen kürzt und dann komplett streicht. Katrin Hiss berichtet.
Er nannte sich manchmal Puffvater, war Manager, Koch, Lichttechniker, Abwart, Sozialarbeiter und natürlich Master of Ceremony in einem. Der 2016 verstorbene MC Anlecker, Gründer des Café Mokka in Thun. Geld stand bei ihm nie im Vordergrund. Nach einem Konzert sagte er einmal gegenüber SRF Virus:
«Das war cool. Es sind auch genug Leute gekommen. Also nein, nicht genug, natürlich nicht wirtschaftlich. So eine Arbeit heute kostet mit allem, mit Hotel, mit Bandgage, Techniker, kostet 2,7, 2,8. Ohne Fixkosten. Nee. Und das ist natürlich nicht eingesperrt. Aber es war super, es hatte gute Leute gehabt, die hatten hohe Freude gehabt, die Band war absolut cool gewesen. Und von dem her gut.
So wie der Master of Ceremony, MC Anlecker, ist auch das Mokka ein Unikum. In einer Stadt, die vor allem für ihren riesigen Waffenplatz bekannt ist, bildet das Mokka die Antithese. Unkonventionell und ein wenig unberechenbar.
Es ist eine Institution, die die Kultur in der Stadt Thun massivst bereichert.
Das sagt Soner Afci, Co-Präsident vom Kulturdachverband Kultur Thun, und fügt an:
Es ist ein Treffpunkt für Jung und Alt, es ist ein Treffpunkt für die Musikszene, es ist Treffpunkt für Neues.
Für die SVP-Fraktion im Thuner Stadtrat scheint das Kulturprogramm des Mokkas jedoch zu wenig auf den Markt ausgerichtet. In einer Motion fordert sie, dass die städtischen Subventionen an die Veranstaltungen im Mokka schrittweise zurückgefahren und ab 2028 komplett gestrichen werden.
Wenn ich es richtig lesen konnte in der Motion, versucht die SVP in ihrer Begründung, das Mokka als privilegiert darzustellen, indem sie von der Stadt bevorzugt subventioniert wird mit einem Betrag von 188.000 Franken. Das ist der Weg, wo die SVP vorschlägt und sagt, das Geld kann man sich einsparen. Die sollen doch gewisserweise lernen, sich auf eigene Füße zu stellen und selber den Betrieb zu führen.
Thun subventioniert das Kulturprogramm im Mokka bis anhin also mit gut 180.000 Franken pro Jahr. Zum Vergleich, die Stadt Bern unterstützt beispielsweise das Lichtspiel mit 220.000 Franken oder die große Halle mit 250.000 Franken.
Das ist wieder ein Vorstoß, der aus meiner Sicht sehr kurzsichtig ist, aus meiner Sicht nicht die Wertschöpfung auch andenkt, was es für die Stadt Kultur bedeutet, für die anderen Dienstleistern wie Hotellerie, wie Nahverkehr, wie Leute, die auch in die Stadt kommen, Geld liegen lassen. Also die Bedeutung und die Wertschöpfung vom Mokka für die Stadt Thun und Umgebung ist sicher deutlich höher als das, was die Stadt an Geld da investiert und subventioniert.
Nochmal MC Anlecker.
Und das Haus ist auf einem höheren Niveau, also das Haus ist wirklich parat.
Kultur braucht die Unterstützung. Kultur braucht die Unterstützung von der Politik, Kultur braucht die Unterstützung von der Gesellschaft, Kultur braucht die Unterstützung aus der Kultur selbst hinaus.
Aus diesem Grund positioniere sich der Dachverbund Kultur Thun klar gegen die SVP-Motion. In einem offenen Brief wandte sich der Verbund letzte Woche ans städtische Parlament.
Und wir wenden uns da an die Stadträtinnen und Stadträte, da keine unüberlegten Entscheid zu treffen innerhalb kürzester Zeit, weil es eine dringliche Motion ist, die ist nicht fertig durchdacht.
Seit Jahren gibt es einen Leistungsvertrag zwischen Stadt Thun und Mokka. Damit einher gehe auch eine Aufsicht über das Mokka durch städtische Behörden.
Das ist viel Geld, und wenn das Geld geht, hat natürlich der Geldgeber Ansprüche, das auch zu kontrollieren. Und wenn die zufrieden sind mit den Leistungen, dann wird der Vertrag weitergeführt. Es gibt viele diverse unterschiedliche Institutionen, die eben genauso mit Leistungsverträgen mit der Stadt arbeiten. Und das sind ganz klar geregelte Richtlinien und die werden auch immer wieder verlängert, angepasst und so weiter. Und fürs MOCA ist es einfach wichtig, dass man sowas macht.
Die nächste Sitzung des Thuner Stadtrats findet kommenden Donnerstag statt. Dann steht auch die SVP-Motion auf der Traktantenliste.
Soweit der Bericht zum Café Mokka in Thun. Bevor wir die unmenschlichen Bedingungen im weltweit größten Camp für Geflüchtete in Bangladesch beleuchten, bleiben wir musikalisch noch kurz im Mokka. Am Freitag in einer Woche ist dort die Berner Noise Rock Band Willibald zu Gast. Wir hören sie mit «The Poet Knows How It Goes».
Summer.
Rabe-Info.
Fast 1 Million Menschen leben im weltweit größten Camp für Geflüchtete. Das Camp Cox Bazar liegt ganz im Südosten von Bangladesch an der Grenze zu Myanmar. Hier leben Rohingyas in temporären Behausungen, teilweise seit Jahrzehnten. Es gibt keine Stromleitungen und keine richtige Kanalisation. In ihrer Heimat Myanmar werden die muslimischen Rohingyas von der buddhistischen Militärjunta verfolgt. In Bangladesch wiederum werden sie von der Mehrheitsbevölkerung ausgeschlossen. So können sie weder vor noch zurück. Die Folge ist Perspektivlosigkeit. Immer mehr Jugendliche schließen sich in den Camps in Bangladesch kriminellen Banden an. Gleichzeitig haben die Organisationen vor Ort immer weniger Geld, um die Menschen im Camp zu unterstützen. Saidur Mohammed Rahman ist Programmverantwortlicher von Terdesom in Bangladesch. Katrin Hiss hat mit ihm gesprochen.
Das Geflüchtetencamp Cox Bazar befindet sich ganz im Südosten von Bangladesch an der Grenze zu Myanmar. Das sogenannte Megacamp setzt sich aus mehreren zusammenhängenden Camps zusammen, die fast 1 Million Menschen beherbergen. Es ist das größte Camp für Geflüchtete der Welt. Es gibt mehr als 30 Nationen, deren Bevölkerung kleiner ist. Können Sie uns kurz etwas zur Geschichte des Camps erzählen?
Yeah, absolutely, because you know that camp began informally in 1991.
Das Camp bildete sich 1991, erst nur informell. Wegen einer Militäroperation in Myanmar mit dem Namen Saubere und Schöne Nation sind damals rund 37.000 Rohingyas von Myanmar nach Bangladesch geflohen und nie mehr zurückgekehrt. Das Camp wurde zum Dauerzustand. Dann kam das Jahr 2017. Wieder gab es in Myanmar eine Militäroperation gegen Rohingyas. Viele Häuser, ganze Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht. Es gab Massenvergewaltigungen und viele Tote. Viele Menschen wurden schwer traumatisiert. Auf der Suche nach einem sicheren Ort flüchtete eine riesige Anzahl an Rohingyas über die Grenze nach Bangladesch. Das Camp wurde schnell größer. Heute gibt es an der Grenze zu Myanmar 33 zusammenhängende Camps. 960.000 Menschen wohnen hier, über die Hälfte davon sind minderjährig.
Hunderttausende Kinder und Jugendliche leben also in diesem Camp. Was bedeutet das für junge Menschen, an einem solchen Ort aufzuwachsen?
Ja, so this is a very important question because you know like the situation of the camp is very very crowded.
Die Camps sind überfüllt. Es leben ungefähr 40.000 Menschen auf einem Quadratkilometer. Das ist 6-mal dichter als in Hongkong, also in äußerst prekären Bedingungen. Die Leute dürfen sich zudem nicht frei bewegen, sie dürfen außerhalb des Camps nicht arbeiten. Die sanitäre Situation ist mangelhaft. Hinzu kommen Zwischenfälle wie Erdrutsche und Überschwemmungen. Das alles macht das Leben herausfordernd. Die Gesundheitsversorgung, gerade für Schwangere, Stillende, Mütter allgemein und Kinder, ist unzureichend. Eine ausgewogene Ernährung ist nicht möglich, Kinderschutz und Bildung sind ebenfalls herausfordernd. Wir vom Kinderhilfswerk Terdesom sind diesbezüglich sehr besorgt. Es gibt Hunger, Kinderarbeit, Zwangsheirat, geschlechtsspezifische Gewalt. Viele Kinder sind vernachlässigt, bräuchten psychologische Unterstützung. Viele sind hoffnungslos, sehen keine Zukunft und haben keine Möglichkeit, diese Situation zu ändern.
Terdesom schreibt, dass die finanzielle Unterstützung aus dem Ausland zurückgeht. Immer mehr Organisationen würden sich aus dem Camp zurückziehen. Das Welternährungsprogramm der UNO hat die monatlichen Lebensmittelrationen von 12 auf 8 Dollar pro Person gesenkt. Was sind die Gründe dafür?
Ja, yeah, so absolutely this is right because I can give an example because if you look at that joint response plan.
Ich habe Ihnen ein weiteres Beispiel. Das gemeinsame Programm der Organisationen vor Ort ist finanziell unter großem Druck. Wir haben für dieses Jahr erst 1/4 des Budgets zusammen. Hunderte Millionen Dollar fehlen uns noch. Verschiedene Unterstützungsangebote mussten deswegen schon reduziert oder ganz gestrichen werden, auch bei uns, bei Terdesom. Wir glauben, es gibt drei Gründe dafür. Die Prioritäten der Geldgeberinnen haben sich verschoben zu anderen Ländern, zu anderen Krisen, zum Beispiel zur Ukraine oder nach Afghanistan. Zudem ist die Krise hier an der Grenze zu Myanmar eine Dauerkrise. Und auch hinzu kommt die globale Wirtschaftskrise. Das sind die drei wichtigsten Faktoren, die wir wahrnehmen.
Und was bedeutet dieser Rückgang an finanzieller Unterstützung für die Kinder und Jugendlichen, die in den Camps Cox Bazar leben?
Ja, so I mean, this is like
die Nahrung war schon immer knapp hier. In den letzten Monaten und Jahren hat sich die Situation aber noch weiter zugespitzt. Es kommt immer öfter zu Gewalt im Camp. Es gibt Zusammenstöße zwischen Gangs, die sich gebildet haben, Mord, Entführungen, Vergewaltigungen, bewaffnete Überfälle. Die Kinder wachsen in einer Umgebung auf, in der solche Szenen Alltag werden. Drogen werden ein Thema. Ein Mangel an Bildung, fehlende Möglichkeiten, Geld zu verdienen, führen dazu, dass sich die Kinder den Gangs anschließen. Die Camps waren noch nie ein sicherer Ort für Kinder, aber mit dem Rückgang der finanziellen Unterstützung wird die Situation noch schlimmer.
Saidur Mohammed Rahman ist Programmverantwortlicher von Terdesom in Bangladesch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Soweit vom Rabe Info für heute. Wir hören uns morgen wieder um 11. Dann reisen wir nach Uganda in Ostafrika. Dort soll die längste beheizte Ölpipeline der Welt entstehen, mit verheerenden Folgen für Bevölkerung, Natur und Umwelt. Für die Beiträge der heutigen Sendung sorgte Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmer All. Die wünscht allerseits einen schönen Tag. Bleibt dran, bleibt gesund.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.